Wir haben den Predigttext gehört aus Markus Kapitel 9, 14 bis 28. Und mir ist so wichtig geworden, eigentlich ein Vers, das ist die diesjährige Jahreslosung. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Und das Thema heute ist angefochtener Glaube. Angefochtener Glaube. Wisst ihr, woran ich glaube? Dass ein Glaube, der nicht in Krisen kommt, gar kein Glaube ist. Ein Glaube, der nicht vom Leben durchgeschüttelt wird, so dass er manchmal zu zerbrechen droht, ist gar kein lebendiger Glaube. Alle Männer Gottes, alle Frauen Gottes, in der Bibel und in der Kirchengeschichte, die mit Jesus unterwegs waren, mit Gott gelebt haben, die haben das erfahren. Und wisst ihr, Geschwister, unser Glaube lässt sich nicht konservieren. Wir können nicht sagen, oh, ich habe gestern so viel mit dem Herrn Jesus erlebt, jetzt habe ich erstmal 2 Wochen lang genug Power. Das geht nicht. Der Glaube muss sich jeden Tag neu bewähren. Heute reißen wir Bäume aus mit Jesus und morgen kriegen wir noch nicht mal eine Blume umgeknickt. Das ist unser Glaubensleben, ja? Das ist unser Glaubensleben. Es gibt so ein Zitat: Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Ich glaube, dass dieser Vater das auch erkannt hat. Wir kommen nachher noch dazu, was der so alles erlebt hat. Mir war wichtig, dass wir die Bibel auch immer wieder im Kontext lesen, also im Zusammenhang. Was war davor, was war danach? Davor lesen wir in Markus 9, ab Vers 1, die Verklärung Jesu. Da ist Jesus umgestaltet worden. Petrus und Mose ist erschienen. Und die Jünger, die drei, auch Petrus, waren total begeistert. Und der Petrus, der wollte gar nicht mehr runter. Der hat gesagt, wir bauen jetzt hier 3 Hütten. Der war noch so demütig, der wollte gar keine Hütte haben. Er wollte für Mose eine, Elia und Jesus, und dann bleiben die mal schön auf dem Berg. Und dann, wie es in unserem Leben so ist, dann kamen die Jünger vom Tal der Verklärung ins Tal der Bewährung. Und das ist immer in unserem Leben so. Wenn wir große Erfahrungen machen mit dem Herrn Jesus, eine gesegnete Bibelarbeit, eine gesegnete Erfahrung, danach kommt der Teufel und beutelt uns durch. Kennt ihr das? Man ist auf einer gesegneten Freizeit. Wunderbar, man kommt nach Hause und dann kommt Blitz, Donner, Hagel, Sturm. Setzt live. Angefochtener Glaube. Und dann passiert diese Situation, die nicht so schön war. Und danach erzählt Jesus, dass er leiden muss, dass er sterben muss. Und wisst ihr, was die Jünger sich unterhalten? Die sagen nicht, Mann, was muss der Herr da durchmachen? Wisst ihr, was die machen? Die streiten sich und diskutieren, wer für ihn der Größte ist. Tolle Jünger. Der Herr Jesus sagt, ich muss elendig krepieren am Kreuz, und sie haben nichts Besseres zu tun, um auszuloten, wer von uns ist der Größte eigentlich. Ich weiß nicht, was ihr gemacht hättet in der Situation. Meine Jünger wären sie nicht mehr gewesen. Ich hätte sie ins Jenseits befördert. Aber Jesus ist Gott sei Dank anders. Und dann noch ein wichtiger Satz. Biblisch glauben heißt nichts anderes, als Gott in seinem Wort Recht geben. Das ist biblischer Glaube. Nicht, was du fühlst, was du denkst, sondern Gott in seinem Wort Recht geben. Und je eher wir das kapieren, desto ruhiger wird es in unserem Leben. Wenn du immer noch dein Glaube abhängig machst von deinen Gefühlen, dann wird dein Glaube sein wie die Fahne im Wind. Hü, hot, hot, hü, hot, hüt, hüt, hot. Und bei manchen Christen ist es so. Das ist ständig so. Das, was felsenfest stehen bleibt, sind nicht deine Erfahrungen, sind nicht deine Gefühle. Nein, es ist das Wort des Herrn. Darauf kannst du bauen. Das erste aus diesem Text in Vers 18 steht das in Lukas 9. Die Not des Vaters, möchte ich dazu sagen. Da sagt der Vater, wo er ihn auch ergreift, dieser Geist, zerrt er ihn zu Boden und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten und sie konnten es nicht. Die Not des Vaters, sein kleiner Junge, wird geplagt von einem Dämon. Stellt euch mal vor, das passiert uns. Du hast ein junges Kind und der wird so vom Satan gepeinigt. Das ist doch grausam, oder? Das ist doch grauenhaft. Wir lesen das oft so über den Text hinweg, aber versetz dich mal in die Situation des Vaters. Was für ein grauenhaftes Bild. Ich bin in meiner Seelsorge auch schon mit Leuten zusammengekommen, die sich den Satan verschrieben haben. Ich durfte mit des Herrn Jesu Hilfe auch schon einen Menschen mit einem anderen Bruder das Evangelium erklären und dieser Satanist hat sich bekehrt. Jesus ist größer als alle Finsternis. Und trotzdem ist es ein grauenhaftes Bild, wenn Menschen und auch ein Kind hier von einem Dämon dermaßen angegriffen wird. In der Parallelstelle in Matthäus 17, Vers 15, da steht auch noch etwas. Herr, erbarm dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg, denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Das ist der gleiche Sohn dort. Ins Feuer und ins Wasser. Der fällt da rein. Dieser Dämon hatte so eine Macht, dass er dieses Kind umbringen wollte. Das ist übrigens immer das, was die Finsternis möchte. Tod, Tod und nochmal Tod. In Lukas 9, Vers 39, ist auch wieder eine andere Stelle, die das nochmal erleuchtet. Und siehe, ein Geist ergreift ihn und plötzlich schreit er und er zehrt ihn unter Schäumen und kaum einmal lässt er von ihm ab, er reibt ihn auf. Das ist die Not. Kaum einmal lässt er ab. Dieser Vater, der hat gesehen, dass sein Kind keine Ruhe kriegt. Das muss doch grausam sein. Geplagt vom bösen Geist. Das ist die Not des Vaters, die er sieht. Und dann das Zweite, was die Not des Vaters ist, er bringt seinen Sohn zu wem? Zu Ungläubigen? Wie? Ja, zu Jüngern. Und? Was passiert da? Nichts. Das ist die ganz große Not des Vaters. Der hat gehört, Mensch, die da, die Typen, die mit dem Herrn Jesus da unterwegs sind, die haben Vollmacht. Und was macht er? Er läuft dorthin. Mit der Erwartung, die helfen mir. Vielleicht hast du das auch erlebt. Du bist zu Christen gelaufen, hattest gedacht, die helfen dir. Und die haben dich bitter enttäuscht. Wie viele Menschen sind von Christen enttäuscht worden? Die kann man nicht mehr zählen. Es gibt ein Wort, Menschen enttäuschen. Christen enttäuschen auch. Das tut sogar noch mehr weh. Außer Christus enttäuscht uns nie. Dieser Vater, können wir uns vorstellen, der geht dorthin, der sagt, ich habe das gehört, da sind ja so viele Leute von besessenen Menschen zu euch gekommen und die sind frei geworden, nur mein Sohn jetzt. Und die Jünger, tja, können es nicht. Können wir uns vorstellen, wie enttäuscht der Vater war. Vielleicht bist du auch enttäuscht. Vielleicht schleppst du etwas mit dir rum, du merkst, ein Beispiel, du bist vielleicht in Depression und du möchtest schon so gerne da rauskommen und du merkst, andere kommen raus und du kommst nicht raus. Du betest auch, du gibst dir auch Mühe und du kommst nicht raus. So etwas gibt es. Oder vielleicht bist du krank und du betest, du hast über dich beten lassen und scheinbar passiert nichts. Und dann hörst du von anderen Leuten, der ist geheilt worden, der lebt wieder. Du sagst, toll, schön, dass er lebt. Und ich verreck. Kennst du was? Der Vater hat das auch erkannt. Der hat gesagt, ja, ist ja schön, dass die anderen, der Jesus helfen kann, aber mein Sohn, was ist denn jetzt hier los mit den Jüngern? Ihr konntet doch vieles, warum könnt ihr jetzt nichts? Und dann lesen wir im Lukas Kapitel 9, 38 über diesen Vater, dass er etwas sagt. Und siehe, ein Mann aus der Volksmenge rief laut und sprach: Lehrer, ich bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn, denn er ist mein einziger. Der Vater hatte nicht noch 10 andere Kinder. Der hatte nur diesen einen. Und ausgerechnet, der wird so geplagt. Wie viele Söhne hatte denn Gott, der Vater, auf Erden? Einen. Seinen Sohn Jesus. Und ausgerechnet, der muss bitterlich, elendig verrecken am Kreuz. Der Vater im Himmel ist der Einzige, der uns versteht, wenn das Leben uns durchschüttelt. Der Vater im Himmel, der weiß genau, wie du dich als Mama und als Vater fühlst, wenn dein Kind richtig schlecht drauf ist und dran ist. Sein einziger Sohn, das hatte den Herrn so auch gesagt zu Jesus, er ist mein einziger. Ich kann mir vorstellen, dass das sein Ein und Alles war, oder? Wenn man so ein Einzelkind ist, hat auch viele Nachteile, man hat keine Geschwister und so, aber wenn man dann, man kriegt ja Weihnachten alles alleine und die ganze Zuwendung alles alleine, manchmal sind Einzelkinder auch unglaublich verwöhnt. Hier war es sein einziger Sohn. Und dann ist etwas ganz Schlimmes, wie ich finde. Und er fragte seinen Vater, Jesus fragt seinen Vater, wie lange geht denn das so? Und wir flippen ja schon aus, wenn mit unseren Kindern so mal eine Woche nicht so gut geht. Ja? Und der hat von Kind auf an, ach, das ist ja grausam, kaum auf dieser Welt, von Kind auf an, kaum da und schon die Not. Es gibt ja manche Eltern, die müssen ständig, die wohnen eigentlich eher im Krankenhaus als zu Hause. Wir wissen überhaupt das nicht zu schätzen manchmal, was das bedeutet, dass unsere Kinder gesund sind. Das hat mein Herz immer zerbrochen, als ich mit meinem Schwager dort in Berlin war und ich habe diese Kinder gesehen. 4 Jahre, 3 Jahre, vom Krebs gezeichnet. Da bin ich manchmal so durchgelaufen und habe gesagt, Herr, greif doch ein. Nimm doch diese verfluchte Krankheit. Von Kindheit an. Wisst ihr, was mir groß wurde? Dass der Vater immer noch den Glauben hatte, es wird besser. Vielleicht hast du schon aufgegeben. Du hast gesagt, ich habe jetzt schon 3 Wochen gebetet, 3 Monate, 3 Jahre und jetzt gebe ich auf. Wenn man Kinder hat, ich hoffe, dass es bei uns als Eltern so ist, dann gibt es etwas, diesen Satz dürfen wir nie aussprechen. Jetzt ist es zu Ende. Den Satz vergiss mal in dein Leben. Solange Eltern leben, ich hoffe, dass es bei dir auch der Fall ist, gibt es ein großes Schild vor unserer Tür, egal was sie anstellen. Immer willkommen. Immer willkommen. Ohne Ausnahme. Wir haben Mist gebaut, herzlich willkommen. Wir haben viel Mist gebaut, herzlich willkommen. Ich sage euch etwas. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist die Tür beim Vater für dich immer auf. Du kannst noch so brutal absaufen. Ein Wort zu ihm und die Tür ist auf. Und so sollen wir auch sein. Die Not des Vaters. In Hiob, Kapitel 16, Vers 20 steht etwas. Zu Gott blickt mein Auge mit Tränen auf. Was meint ihr, wie oft dieser Vater geweint hat? Meine Bibel sagt, dass Gott die Tränen sammelt in einen Krug. Das musst du dir mal vorstellen. Deine Not ist Gott so wichtig, dass er deine Tränen zählt. Er zählt deine Tränen. Und dann ist mir mal so groß geworden, wenn er meine Tränen zählt, dann schaut er mir ins Angesicht. Sonst könnte er sie ja gar nicht zählen. Wenn du am Ende bist und denkst, keiner denkt mehr an mich, keiner ist mehr für mich da, dann sagt Gott, ich bin für dich da. Und ich schaue dich an und nicht vernichtend. Nein, ich schaue dich an mit Augen der Liebe. Und ich möchte dir damit sagen, ich bin für dich da. Und ich schreibe dich niemals ab. Das ist etwas Wunderbares. Die Not des Vaters war sicherlich auch dort, dass er so manche Träne geweint hat. Und jetzt können wir lernen vom Vater. Wir haben eben die Not des Vaters gesehen und jetzt lernen. Er sagt in Markus 9, Vers 17 zu dem Herrn Jesus, Lehrer. Er spricht Jesus an mit Rabbi, Rabuni, Lehrer. Wisst ihr, wenn ein Mann so einen anderen anspricht, dann zeigt er damit, ich brauche deine Hilfe, du hast mehr drauf als ich. Du bist Lehrer, ich bin Schüler. Das ist eine wichtige Lektion, die wir von dem Vater lernen können. Wenn wir die Hilfe Jesu haben möchten, dann müssen wir uns bewusst werden, du bist der Meister. Egal wie alt ich bin, ich brauche deine Hilfe. Das ist das Erste, was wir lernen dürfen vom Vater. Er hat gewusst, dass Jesus der Lehrer, der Meister ist. Und dann passiert noch etwas. Matthäus 17, 14, diese gleiche Stelle, nur anders dort nochmal aufgeschrieben. Und das ist so wichtig, wenn man so die Stellen immer zusammenliest. Matthäus 17, 14, und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie. Dieser Mann, Matthäus berichtet das, der ist nicht nur irgendwie so gekommen zu ihm und gesagt, hallo lieber Lehrer, nein, der ist auf die Knie gefallen. Der ist auf die Knie gefallen. Er fällt vor Jesus auf die Knie. Ich glaube, dass das auch unser Platz ist, auf den Knien vor unserem Herrn zu sein, weil er der König ist. In Psalm 121, Vers 1 bis 2 steht, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Du hast diesen großen, starken Gott, den Gino uns eben erzählt hat, mit diesem Film, den er sieht über die Natur. Dieser unglaubliche Gott, der die ganzen Galaxien geschaffen hat. Er hat einmal gerufen, es war alles da. Ist dein Vater. Lass dir nie einreden, es gibt keine Hoffnung mehr. Hör mal, wenn das dein Vater ist, dann beleidigst du ihn, wenn du so denkst. Gott ist nichts unmöglich. Du sagst ja, wenn du meine Situation kennen würdest, dann kann ich dir trotzdem sagen, egal in welcher Situation du bist, meinem Gott, also ich spreche von dem Gott der Bibel, dem Vater von Jesus Christus, dem ist nichts unmöglich, nichts. Und er kann von einer auf der anderen Sekunde alles ändern. Er fällt vor Jesus auf die Knie. Und das Dritte, er sagt in Lukas 9, 38 etwas Interessantes, dieser Mann. Ich bitte dich, blicke hin auf meinen Sohn. Das ist eigentlich nicht logisch, oder? Sein Sohn ist besessen. Und damals gab es Exorzismus im Judentum. Und was hat man im Exorzismus getan? Man hat mit Dämonen gesprochen, um sie auszutreiben. Aber was sagt der Vater? Blick nur darauf. Der Vater war davon überzeugt, dass Jesus seine Macht so stark ist, der braucht gar nicht zu reden. Der muss sie nur anblicken und alles ist weg. Das passiert, wenn Jesus wiederkommt. Das lesen wir im Thessalonicher Brief. Wenn Christus wiederkommt, durch die Macht seiner Erscheinung, wird der Antichrist mal ganz kurz platt gemacht. Der sagt noch nicht mal was. Nur durch seine Erscheinung. Das ist nicht mehr der Herr Jesus, der dort am Kreuz elendig verreckt, wenn er wiederkommt. Er hat so eine Herrlichkeit, dieser erhöhte Herr. Das ist dein Heiland. Wir brauchen im Himmel keine Sonne mehr. Wisst ihr warum? Weil Jesus da ist. Er ist die Sonne, das musst du dir mal vorstellen. Ich möchte dir das nur sagen, der wohnt in deinem Herzen. Du müsstest eigentlich leuchten wie ein Glühbirn, vom Morgens bis abends. Christus ist die Sonne, die jede Dunkelheit in unserem Leben vertreibt. Vielleicht ist es in dir ganz dunkel. Du musst sagen, Herr Jesus, strahle du in mir. Leuchte du mit deinem Licht in mir. Vertreib du alle bösen Gedanken, alle Schwermut, alle Angst. Dieser Vater sagt, ein Blick langt. Was für ein Glaube. Was für ein Glaubensmann. Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Gott bekommt alles mit, was in deinem Leben passiert. Der kriegt alles mit. Der kriegt alles mit, was in deinem Leben passiert. Und jetzt ist ein schöner Spruch, den merkt euch mal. Für den Glaubenden ist es nie eine Frage, ob Gott eingreifen kann, sondern wann er es tut und wie. Habt ihr es verstanden? Für den Glaubenden ist es nie eine Frage, ob Gott eingreifen kann, sondern wann er es tut und wie er es tut. Und dann eine ganz wichtige Lektion, die wir von dem Vater lernen können. Der Vater ist bedingungslos ehrlich. Der sagt in Vers 22 in Markus 9, wenn du etwas kannst, das sagt er zu den Messias, ne? Wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus spricht, wenn du kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf mein Unglauben. Was für ein ehrlicher Mann. Der sagt nicht, oh Herr, ich glaube ja an alles. Ich glaube an das Unmögliche, sagt er nicht. Er sagt so, ja, wenn du kannst. Also er hat gar nicht so diesen Glauben, dass Gott jetzt so die Berge versetzen kann. Aber er kommt mit diesem kleinen Glaube zum Herrn. Und der Kerl muss ihn kurz korrigieren und sagt, hallo, ich kann dich ein bisschen, ich kann alles. Und was macht der Vater? Dann schreit er zum Herrn Jesus. Wann hast du das letzte Mal geschrien zum Herrn? Hast du schon mal geschrien? Ja, da müssen wir uns mal überlegen, ne? Wann hast du das letzte Mal im Gebet zu Gott geschrien? Der Vater, der war so ehrlich. Ich meine, man muss beim Herrn Jesus nicht unbedingt schreien, der hat gute Ohren, der hört uns auch. Aber ich fand das so ehrlich, dass der Vater so seine ganze Not rausschreit. Und Jesus sagt nicht, hallo, meine Ohren. Als er das macht, greift Jesus ein. Wir haben schon einen Herrn, oder? Der hat seine Lektion verstanden und dann greift Jesus ein. Jesus sagt in Johannes 8, 32, was macht uns frei? Die Wahrheit. Kann das sein, dass du nicht frei wirst, weil du in deinem Leben als Christ den Herrn Jesus immer Geschichten erzählst? Zum Beispiel bist du jähzornig. Kann sein. Und du sagst, ach Herr, ja, manchmal habe ich schon so ein bisschen Probleme, wenn mich Leute aufregen und so. Und der Herr sagt, hallo, du bist jähzornig. Ja, aber das passiert nur, wenn bestimmt... Und Jesus sagt, hallo, Du musst zu ihm kommen und sagen, Herr, ich bin ein fürchterlich jähzorniger Mann oder eine jähzornige Frau. Die Wahrheit. Aber ich möchte nicht mehr so leben. Ich möchte, dass das weggeht. Und Herr Jesus, wenn ich ehrlich bin, ich habe schon tausendmal mir vorgenommen und tausendmal bin ich wieder durchgedreht. Ich bezwinge mich nicht. Und sagte Herr Jesus, das wusste ich schon lange, aber eigentlich bin ich dafür in dein Leben gekommen, oder? Dass ich die Dinge verändere, die du nicht kannst. Einfach nur ehrlich sein. Der Vater, der hat so ein bisschen Glauben gehabt. Ich glaube, aber er hat auch Unglaube gehabt. Und das ist doch bei uns auch so, oder? Das ist doch oft so, oft in unserem Leben. Ich bin doch ehrlich zu euch. Wie oft haben wir gebetet für meinen Schwager und für andere Situationen? Ja, wir haben geglaubt, so ein bisschen. Dann haben wir gesagt, aber Herr, die Operation, die kann doch schief gehen. Unglaube. Und was hat der Herr gemacht? Der hat uns mit einem großen Knüppel alle verprügelt. Hat er das gemacht? Hat er das in Berlin bei uns gemacht, wo wir geweint haben in dieser Kirche dort? Hat er das mit uns gemacht? Hat er das mit uns gemacht? Hat er nicht gemacht? Nein, er ist bei uns gewesen. Und das merkt ihr mal, Jesus wird immer bei dir sein, wenn du ehrlich bist. Die Sünden, die können dir bis hier über den Kopf rausspringen. Wenn du ehrlich bist, bleibt er neben dir. Der haut nicht ab. Christus bleibt bei dir, wenn du ehrlich bist. Das ist das Einzige, was Gott von dir verlangt. Nicht dein Können, nicht dein Wissen, können wir vergessen. Dein Glaube, dann mal Brust Mahlzeit. Dein Licht, naja. Nein, nur Wahrheit, nur ehrlich. Ehrlich sein vor Gott. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Ja, warum hatten die Jünger denn keinen Sieg? Der Jesus, der spricht ein Wort, kommen wir nachher noch zu, und der Dämon muss weg. Und warum hatten die Jünger keinen Sieg? Markus 9, Vers 19. Wisst ihr, was da steht? Er antwortete und sprach: O ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir. Vers 28. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein: Warum haben wir ihn nicht austreiben können? Ah, da ist der Schlüssel. Jesus sagt: Komm, bring ihn zu mir. Und dann fragen die Jünger: Warum konnten wir ihn denn nicht austreiben? Das ist dein und mein Problem. Wir haben keinen Sieg in unserem Leben, wenn wir glauben, wir sind die Macher. Dann ist alles schon vorbei. Also wenn du glaubst, dass Gott nur auf dich gewartet hat, dann ist alles schon vorbei in deinem Leben. Dir muss bewusst sein, ich brauche Jesus. Und ohne ihn geht gar nichts. Und deswegen musst du abhängig von ihm sein. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du 2020 total gebunden bist an Jesus. Die einzige Gebundenheit, die die vollkommene Freiheit bewirkt, ist die Gebundenheit an Jesus Christus. Alle anderen Gebundenheiten knechten dich, außer bei ihm. Da wirst du frei. Egal, was in deinem Leben passiert, der Herr wird damit schon klar. Komm. Also nicht wir, sondern Jesus Christus muss der Handelnde sein. Da ist ja das Volk Israel uns ein großes Vorbild. Auch im Negativen, nicht immer im Positiven, auch im Negativen. Durchzug durch das Rote Meer. Die Ägypter sind da, kriegen Angst. Und dann kommt ein wichtiger Vers. 2. Mose 14, 14. Da hat Mose etwas Wichtiges gesagt. Der Herr, und da steht nicht der Herr Meier oder der Herr sonst was, sondern der Herr Jahwe. Der Herr Jahwe wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Wie viel haben die Israeliten bewirkt, dass die Ägypter abgesoffen sind? Wie viel? Null. 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 Ganz einfach. War das menschlich logisch? Die Ägypter, das war ein Kriegsvolk, die hätten Israel auseinandergerissen, wo und wie sie wollten. Tausendmal eingeknüttelt. Aber wenn Gott ins Spiel kommt, funktionieren menschliche Gedanken nicht mehr. Merkt ihr das in deinem Leben? Wenn Gott ins Spiel kommt, ist alles, was du denkst, das haut du einmal um. Was sagt er? Meine Gedanken sind ein bisschen höher, oder? Viel, viel höher. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Das mussten die Jünger lernen. Oh, wir brauchen unseren Jesus. Ohne ihn geht nichts. Wenn du Vollmacht haben, manche sagen immer, ja, wie kriegt man denn Vollmacht? Das ist ganz einfach. Du musst dich ganz Jesus hingeben. Also vollmächtige Menschen sind Menschen, die sind völlig hilflos, aber in Jesus vollmächtig. Manche besuchen Seminare. Wie werde ich als Christ mehr Vollmacht haben? Das Geld könnt ihr auch mir geben. Ich spende das denn für Geto, aber gib für so einen Quatsch kein Geld aus. Wie bekomme ich Vollmacht? Ganz einfach. Schmeiß dich auf deine Knie und übergib Jesus Christus alle Bereiche deines Lebens und du wirst mit ihm Wunder erleben. Das ist alles. Muss auch nicht unbedingt gewaltig reden können. Vergiss das doch, wenn euch das Leute erzählen. Wisst ihr, wie viele Leute, Gott konnte viel mehr mit Menschen anfangen, die gar nicht so begabt waren. Mose, genau. Ja, Mose war ein Stotterer. Mose war ein Stotterer. Und was war er? Einer der größten Propheten, den es je gab. Vielleicht bist du auch jemand, der nicht gut reden kann. Das hindert Gott nicht, dich gewaltig zu gebrauchen. Vielleicht ist sogar manchmal, wenn du zu begabt bist, das ein Hindernis. Meine Erfahrung ist, dass nur eine Sache zählt als Christ. Nicht Begabung und nicht sonst was. Vergiss alles. Nur eine Sache zählt in der Nachfolge Jesu. Nur eine Sache. Treue. Treu. Treu sein. Eines Tages, wenn du vor Jesus stehst, dann ist es nicht so entscheidend, ob du singst wie, keine Ahnung, wie wer. Haben wir ja wunderbar begabte Leute. Ich kann nicht so gut singen. Ist nicht so schlimm. Aber treu sein. Und das ist der Schlüssel. Und das fällt schwer. Immer treu dranbleiben. Dranbleiben an Jesus. Angefochtener Glaube. Warum konnten sie noch nicht den Jungen helfen? Matthäus 17, 20. Wegen ihres Unglaubens. Die haben selbst nicht geglaubt. Aber die waren zu stolz, das zuzugeben. Der Vater nicht, der hat gesagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist das manchmal so? Manchmal sind ungläubige Menschen viel ehrlicher als wir. Wir haben so einen christlichen Schein, wir müssen ja immer leuchten. Uns geht es total dreckig, aber wir leuchten ja. Und wir haben uns eine Sprache angewöhnt, die nennt man in Fachkreisen die Kanaansprache. Wir wissen auf jede Antwort, sofort können wir ganz fromm antworten. Ja? Leute fragen uns und wir sagen, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, dann kommt der mir da. Also sage ich ihnen, ach weißt du, mit des Herrn Hilfe komme ich da schon durch. Damit habe ich ihn gleich tot gemacht. Lass ihn ja nicht ran. Und das ist genau das größte Problem, warum wir oft in den Gemeinden nicht weiterkommen. Ich kann mir manchmal vorstellen, dass der Herr Jesus auf uns schaut und denkt, Mann, 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 die haben nichts verstanden. Anstatt ein Kreis von Leuten zu sein, die ehrlich miteinander umgehen, erzählen sie sich von morgens bis abends nur fromme Geschichten. Die haben nichts verstanden. Und wie gehen wir denn mit Menschen um? Jemand kommt zu uns und erzählt uns seine Sünden. Und dann? Was machen wir dann? Dann neigen wir doch dazu, dann sind wir die Pharisäer. Ja, das ist schön, dass du mal gebeichtet hast, mein Bruder. Und jetzt wollen wir dich erstmal so 7 Jahre in die Auszeit schicken. Und dann musst du dir erstmal wieder bewähren. Und mein Wunsch ist, dass der Herr Jesus das aus unseren Gemeinden rausnimmt. Ehrlichkeit muss immer belohnt werden. Das macht Gott übrigens so. Nie bestraft. Ehrlichkeit muss belohnt werden. Warum hatten die Jünger keinen Sieg? Ein wichtiger Punkt. Matthäus 17, 21. Die haben wahrscheinlich nicht gebetet und nicht gefastet. Diese Art geht nur weg durch Beten und Fasten. Und die Jünger haben gedacht, was brauchen wir? Wir sind Jünger. Hör mal, hallo, ich bin Jünger Jesu. Kennt ihr die Geschichte im Alten Testament? Mose und seine beiden Brüder Aaron und Hur sind auf dem Berg. Josua unten kämpft gegen Amalek. 2. Mose 17. Und Mose hat die Hände oben und was passiert unten? Josua kämpft und Israel hat Sieg. Und dann werden die Hände schwach und was passiert? Israel kriegt einen in die Ohren. Und Aaron und Hur haben gesagt, okay, jetzt haben wir verstanden, wenn die Arme oben sind von Mose, dann ist der Sieg da. Und dann haben die einen Stein geholt. Mose hat sich drauf gesessen und der Hur war da und der andere war da, Aaron, und haben den Arm nach oben gehalten. Und solange die Arme oben waren, hat Israel gesiegt. Das ist das schönste Bild im Alten Testament. Lest es euch heute Abend durch, 2. Mose 17, Verse 8 bis 16. Lest euch das mal durch. Und das ist ein Bild, dass der Sieg, Josua, der da umgekämpft hat, der Sieg ist nicht abhängig von den Schwertern, die da rumfummeln und was weiß ich nicht alles. Das ist nicht entscheidend, die da kämpfen. Und der entscheidende Sieg sind die erhobenen Hände des Mose. Das ist ein Bild, dass das Gebet der Schlüssel ist zum Sieg. Aber es ist noch ein Bild da drinnen. Auch der Mose, den wurden die Arme schwer. Kennt ihr das? Man kann manchmal im Gebet müde werden, dass man sagt, ach, jetzt bete ich schon 20 Jahre für meinen Vater oder für meine Oma, für meinen Nachbarn und der scheint sich wohl nie bekehren, ich gebe auf. Kennt ihr das so, dieses, wenn man mutlos wird oder man betet um Veränderung, es scheinbar nichts passiert. Kennt ihr das, dann gehen die Arme so. Ja, man betet zwar noch und dann fallen sie irgendwann runter. Und ich sage euch das, deswegen brauchen wir uns als Geschwister. Manchmal muss der Glaube meines Bruders, meiner Schwester mir wieder die Arme hochheben. Ich habe das in meinem Leben auch oft erlebt. Zum Schluss noch ein wichtiger Satz. Das Gebet ersetzt keine Tat, es ist aber eine Tat, die durch nichts anderes ersetzt werden kann. Nimm das mit. Jesus richtet auf. Damit endet das in Markus 9. Jesus richtet diesen jungen Menschen auf. Nun müssen wir oft sagen, wir müssen immer vorsichtig sein mit solchen Zeugnissen. Auch wenn jemand Krankenheilung erlebt. Wir haben das alles erlebt. Wir haben Menschen gehabt in unserer Gemeinde, die hat Gott auf wunderbare Weise geheilt. Wir haben aber auch das Gegenteil gehabt, dass wir gebetet haben und Gott hat die Menschen heimgeholt. Gott bewertet manches auch anders. Für uns sind das vielleicht nicht erhörte Gebete oder Niederlagen. Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, dass Gott am besten Bescheid weiß, was für jeden Einzelnen das Beste ist. Auch wenn wir das nicht verstehen, da bin ich ehrlich zu euch. Da verstehe ich oft nicht, wie Gott manchmal handelt. Wo ich denke, ja, das sehe ich jetzt aber anders als du. Aber ich weiß sowieso, dass mein kleiner schwachsinniger Kopf da oben, der kann mit dir nicht mithalten. Und zum Schluss möchte ich euch noch einen wunderbaren Satz mitgeben. Oh, den habe ich, den liebe ich, diesen Satz. Und deswegen zum Schluss das Schönste und das Beste, ja. Finsternis muss man nicht dadurch bekämpfen, dass man draufschlägt, sondern dadurch, dass man ein Licht hineinhält. Das ist ein wunderbarer Satz. Finsternis muss man nicht dadurch bekämpfen, dass man draufschlägt, sondern dadurch, dass man ein Licht hineinhält. Bete zu Gott. Wir alle werden in unserem Glaubensleben angefochten. Und das, was wir am wenigsten gebrauchen, sind geistliche Klugscheiße. Entschuldigung, dass ich das mal so krass nehmen muss, das Wort. Aber das, ich kann dieses fromme Gequatsche nicht mehr ab. Ich kriege da eine Allergie von. Da ist jemand am Boden und dann reden sie schlau. Wie die Freunde von Hiob, die wussten auch alles besser. Und Gott sagt nachher, die haben nur Blödsinn geredet. Lasst uns das angewöhnen. Nicht draufschlagen mit frommen Argumenten, sondern Liebe geben. Du siehst den Herrn nicht mehr, kein Problem, ich helfe dir. Ich nehme dich mit, dann trage ich dich. Möge der Herr uns das schenken, angefochtener Glaube. Und wir merken, der Glaube wird immer angefochten sein. Aber Jesus ist Sieger, auch in dein Leben. Nimm das mit in diesem Jahr, egal was kommt, egal was kommt. Jesus ist größer. Amen.